Ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch Lehrpersonen erst einmal grundsätzlich für sich nochmal entdecken, dass sie selber auch dazulernen können und sollten. Und auch so ein Projekt als eben nicht nur Exploration, sondern auch als eigenen Lernraum zu verstehen. Und das ist etwas, was sie auch erstmal annehmen müssen.
Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spreche ich zum ersten Mal mit einem Kollegen aus der universitären Sphäre, der sich nicht mit Musikpädagogik beschäftigt, aber sehr viel Spannendes über das Projektlernen an Schulen zu erzählen hat. Markus Kohnen ist Chemie- und Biolehrer für die Sekundarstufen 1 und 2 und hat lange in diesem Beruf gearbeitet. Seit 2020 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Leistung macht Schule an der Universität Münster und betreibt Schulbegleitforschung. Das heißt, er arbeitet mit Schulen zusammen, die im Rahmen von Schulentwicklung neue Konzepte ausprobieren und entwickeln wollen. Seine Schwerpunkte sind die Begabungsforschung und individuelle Förderung. Der Titel seiner Dissertationsschrift war Individualisierendes Lehren und Lernen anhand einer multimedialen Lernumgebung zum Thema Sonnenschutz, eine Design-Based Research-Studie. Um Sonnenschutz wird es im folgenden Gespräch nicht gehen, dafür aber um viele andere spannende Themen. Markus, danke, dass du heute ins Institut für Musikpädagogik gekommen bist, um mit mir zu sprechen. Ich erzähle vielleicht kurz, wie ich auf dich aufmerksam wurde. Also ich habe gern Seminare, in denen ich selbst Projektlernen praktiziere und dann habe ich hier im ULB-Katalog der Uni Münster geguckt, was finde ich dazu, und da habe ich ein Gespräch mit dir gefunden und das gefiel mir einfach sehr gut, was du da über Projektlernen und wie man das anlegen kann, begleiten kann, was du da gesagt hast, und darum habe ich dich eingeladen und jetzt freue ich mich, dass wir dein Wissen auch mit mehr Menschen da draußen heute teilen können. Und du bist ja eigentlich Bio- und Chemielehrer. Und ich würde aber gerne doch mit einem Musikprojekt einsteigen und Einblick geben in das, was ich gerade erlebe. Also ich bin gerade mit 12 Studierenden in einer Münsteraner Gesamtschule, Jahrgang 11. Wir arbeiten mit iPads und die Jugendlichen produzieren eigene Songs. Oberthema ist Originalität in der Musik. Das ist in ganz Deutschland, glaube ich, immer noch ein sehr beliebtes Thema für die Oberstufe. Was ist eigentlich Originalität? Und wir gehen da produktionsorientiert ran. Ja, haben das als Projektlernen angelegt. Und da fragen wir am Ende immer in der Feedbackrunde oder in der Schlussrunde, wie ist es heute gelaufen und was wünscht ihr euch für die nächste Woche? Und die Studierenden bereiten dann für die Jugendlichen immer Impulse vor für die nächste Woche, die sie weiterbringen können. Und dann meldete sich eine Jugendliche und sagte, ja, ich hätte gerne einen Leitfaden, wenn man einen Song produziert. Was würdest du darauf antworten?
Ja, erst einmal ja, vielen Dank, dass ich auch heute dabei sein darf. Wie ich darauf antworten würde, ich glaube, meine Antwort wäre tatsächlich an der Stelle, dass ich gar keinen Leitfaden hätte.
Ja.
Und um nicht zu früh etwas vorwegzunehmen. Das heißt aber eben nicht, dass man ja durchaus sehen kann, dass vielleicht ein Bedarf da ist für die Schülerinnen und Schüler, so etwas wie eine Strukturierungshilfe zu haben. Vielleicht ist es ja auch was Technisches, was sie eigentlich als Know-how brauchen. Da müsste man sich halt vielleicht auch im Vorfeld dann schon Gedanken gemacht haben.
Um, ja.
Oder auch dann an der Stelle nochmal sagen, naja, so einen Leitfaden explizit gibt es ja gar nicht, sondern den könnt ihr vielleicht auch für euch selber entwickeln. Aber ich könnte euch das ein oder andere Element anbieten oder nochmal nachschauen, was euch helfen konnte an der Stelle. So, aber ich glaube, das wäre etwas Wichtiges, grundsätzlich auch für Projekte im Allgemeinen, dass man eben nicht zu sehr darauf setzt, dass es halt eine zu überstülpende Struktur gibt, wo es dann nur noch darum geht, irgendwie die Struktur irgendwie auszufüllen. Weil eigentlich geht es ja um was anderes.
Ja, und um was geht es eigentlich?
Es geht eigentlich darum, in einen Prozess einzutauchen, in dem man unter anderem auch seine eigenen Möglichkeiten entdeckt, sich vielleicht auch Themen widmet, die einen interessieren oder auch Interesse geweckt wird, wo man im besten Fall Leidenschaft entwickeln kann,
ja,
für das Projekt. Das wäre natürlich so das Optimum. Und dass man dann im Prozess Stärken entdeckt, aber vielleicht eben auch entdeckt, wo es Bausteine oder Baustellen gibt, die man dann vielleicht zum Beispiel auch ja eigentlich einen Anlass hat, zu schauen, wie kann ich die füllen. Also, weiß ich nicht, ist es was Methodisches oder in Musik okay, kann man vielleicht jetzt nicht mal eben schnell ein Instrument lernen in 3 Wochen, was man gerne einsetzen würde, aber ich meine, dafür gibt es dann ja vielleicht doch die Möglichkeit, zum Beispiel so digitale Hilfsmöglichkeiten zu nutzen. Nun kann man nämlich doch plötzlich vielleicht Kontrabass spielen, auch wenn das sonst vielleicht über Jahre dauern würde, den spielen zu können. Aber ich bin ja jetzt kein Musikdidaktiker, deswegen ist das ja auch ein bisschen fachfremd, aber das wäre so meine Idee an der Stelle.
Ich gebe jetzt einfach mal zu, bei uns im Projekt wurde das auch immer in den Schlussrunden besonders deutlich, was jetzt für die nächste Woche der beste Impuls ist. Und es ging in erster Linie tatsächlich um Technik. Wie gehe ich mit der Technik um? Das waren eigentlich da die zentralen Fragen, zu denen die Studierenden dann auch die Inputs vorbereitet haben. Und wir haben festgestellt, in der Musik, in so Projekten sagt man immer, ja, es geht darum, auch den eigenen Weg zu finden, ne, in kreativen Prozessen sowieso. Nur das ist auch am Ende eigentlich interessant. Jetzt hast du schon verschiedene Sachen gesagt, die ich wichtig und interessant finde, die ich auch in einem deiner Texte gelesen habe, den du mit anderen, mit KollegInnen der Uni, aber auch von Schulen, die du in der Begleitforschung begleitest, geschrieben hast. Ich sag vielleicht kurz, wie der heißt. Der Text ist erschienen im Buch Transformation im schulischen Kontext, das herausgegeben wurde von Gabriele Schauer und Ann-Kathrin Dietrich. Und da hast du mit 12 weiteren AutorInnen das Kapitel Transformatives Lernen in Projekten geschrieben. Und da habe ich die Aussage gefunden, dass ihr, wenn ihr mit LehrerInnen zusammenarbeitet, den Fokus auf die Prozessebene lenkt. Und du hast gerade auch vom Prozess schon gesprochen. Wie macht ihr das, wenn du mit LehrerInnen zusammen über Projektlernen nachdenkst und wie das am besten geht?
Genau, vielleicht das nochmal so vorneweg. Ich glaube, dass es leider häufig in Schule so ist, dass wenn Projekte gemacht werden, und das ist ja nun mal auch ein sehr unpräziser Begriff eigentlich, obwohl das Projektlernen, Projektmethode etc. eine lange Tradition auch im deutschsprachigen schulischen Raum haben, ist es ja trotzdem etwas, was, glaube ich, sehr vielfältig verstanden wird, was eigentlich ein Projekt ist. Aber davon mal abgesehen, glaube ich, ist halt gerade diese Prozessebene etwas, was halt eigentlich aus meiner Sicht der wichtige Teil daran ist und eben nicht so sehr, was hinten rauskommt. Also ein Projekt wird aber leider oft daran gemessen, was hinten rauskommt, also das Produkt.
Ja.
So, das Produkt wird bewertet, das Produkt wird vorgestellt. Im besten Fall dürfen die Mitschülerinnen und Schüler auch nochmal ein Feedback geben, wo dann gesagt wird, oh ja, das hat sich aber toll angehört. Und der Prozess findet gar keine Beachtung. Aber im Prozess finden ja, würde ich sagen, gerade für die Frage von Lernen, von auch der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler die wichtigen Elemente statt. Und das ist etwas, was halt eigentlich die pädagogische Herausforderung aus meiner Sicht ist oder aus unserer Sicht ist. Und deswegen haben wir versucht, so ein Modell zu entwickeln, was gar nicht so drauf abzielt, wie ein Projekt in so Phasen verläuft. Dazu gibt es ja ganz viele Vorlagen schon. Wir haben uns ein bisschen da vielleicht auch im Design Thinking orientiert. So. Aber da gibt es sicherlich auch ganz viele andere Modelle, die man nutzen konnte. Für uns ist viel wichtiger, dass es eben eigentlich eine zweite Ebene gibt, nämlich die Ebene, wo sich die begleitenden Lehrpersonen Gedanken darüber machen, was pädagogische Handlungsfelder sein können, zwar in den einzelnen Phasen. Oft fängt es ja in so einem Projekt damit an, dass es vielleicht so etwas wie eine Explorationsphase gibt, Schülerinnen und Schüler dort ja zum Beispiel Unterstützung auch brauchen, weil sie bis dahin darin vielleicht noch nicht so kompetent sind im Informationen beschaffen, im überhaupt selbstregulierten Lernen. Und da könnte man ja zum Beispiel für sich festlegen, das wollen wir an der Stelle mal besonders fördern. Und deswegen gibt es dann halt unterschiedliche Strukturierungshilfen, Angebote, die aber immer so natürlich verstanden sein müssen, dass halt Schülerinnen und Schüler sie nutzen können, aber nicht müssen. Es gibt eben Schülerinnen und Schüler, die brauchen ein bisschen mehr Unterstützung oder mehr Angebote. Und es gibt aber auch welche, die sind total glücklich damit, dass sie jetzt endlich mal einfach loslegen können und selber die Erfahrung machen können, wie sie zurechtkommen. Aber ich glaube, das ist etwas, was eben nochmal deutlich macht, dass es um den Prozess geht. Und da machen sie auch, glaube ich, dann oder haben sie die Gelegenheit, auch tatsächlich große Lernfortschritte, Entwicklungsschritte zu machen.
Also ich habe ja gemerkt, in Bezug auf Exploration, das ist jetzt in der Musik auch beim informellen Lernen wichtig, dass man überhaupt sich traut, was auszuprobieren. Und da haben die Studierenden, die jetzt auch mit den Jugendlichen zusammenarbeiten, gerade gemerkt, die trauen sich das gar nicht. Die trauen sich gar nicht, einfach mal bei einem iPad irgendwo drauf zu drücken und zu gucken, was passiert. Oder ich hatte das diese Woche mit der wunderbaren Reisekostenabrechnung. Und dann habe ich zu meiner Kollegin gesagt, ich drücke jetzt einfach mal drauf. Wir werden ja sehen, was passiert. Wäre das dann auch so etwas, was du mit den LehrerInnen thematisierst, dass das passieren kann? Weil ich habe das Gefühl, das sind Dinge, derer man sich erstmal bewusst sein muss. Was kann da alles passieren? Und wie kann ich dem begegnen?
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, dass das, also es ist nicht nur ein Explorationsraum für Schülerinnen und Schüler, sondern auch ein Explorationsraum für Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Und das ist etwas, was sie auch erstmal annehmen müssen. Und das ist etwas, was, glaube ich zumindest, ja erst einmal stark davon abweicht, worauf sie, sag ich mal so, im herkömmlichen Unterricht und auch in dem, was man in unterschiedlichen Lehrerbildungsphasen so erlebt, eigentlich angetragen bekommt. Da wird ja oft ganz viel davon ausgegangen, dass man Lernprozesse kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist ein guter
Man steuert Schritt. Sie auch sehr stark.
Ja, natürlich. Mhm. So, ne? Weil man hat ja eine Vorstellung davon, was wiederum sehr produktorientiert ist, was hinten rauskommen soll. Und alles, was ich halt anbiete oder auch vorgebe, da bin ich als Lehrperson davon überzeugt, dass das halt tatsächlich funktioniert. Okay, jetzt könnte ich ein bisschen böse sagen, in den vielen unserer Studien, die wir so haben, was die Lernstände unserer Schülerinnen und Schüler angeht, können wir jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass es immer so gut funktioniert.
Das du meinst zum Beispiel PISA, wie PISA, Deutschland dasteht.
Die Ergebnisse vom IQB, welche auch immer. Wir kriegen das ja eigentlich ständig vorgesetzt, dass das Ergebnis nicht so zufriedenstellend ist, wie wir uns das wünschen würden. Ich glaube, gerade beim Projektlernen ist es wichtig, davon erstmal Abstand zu nehmen und auch ergebnisoffen zu sein als Lehrperson, aber auch offen zu sein bei der Frage, wie Schülerinnen und Schüler in so ein Projekt einsteigen, was sie dort ausprobieren wollen. Also wirklich das Ganze als so ein Explorationsraum, als Experiment zu sehen. Und das ist etwas, was natürlich begleitende Lehrpersonen sehr stark herausfordert, muss man einfach sagen. Das ist genau das, was sie bisher nicht gemacht haben, meistens.
Ja, total. Da kommt jetzt eigentlich meine aktuelle Lieblingsfrage ins Spiel. Wir denken immer so viel über die Fähigkeiten von SchülerInnen nach, die wir fördern wollen und die sie entwickeln sollen. Welche Fähigkeiten müssen denn LehrerInnen bei sich selber entwickeln, damit sie Projekte gut begleiten können? Das ist meine aktuelle Lieblingsfrage. Also über sowas mit Studierenden zu sprechen auch.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch Lehrpersonen erst einmal grundsätzlich für sich nochmal entdecken, dass sie selber auch dazu lernen können und sollten. Und auch so ein Projekt als eben nicht nur Exploration, sondern auch als eigenen Lernraum zu verstehen. Das ist ja so in meinem Bereich, gerade wenn es auch inhaltlich zum Beispiel um die Frage von Nachhaltigkeitsthemen geht, wo ich ja viel unterwegs bin, würde ich auch behaupten, ist es ja so, dass auch Lehrpersonen nicht unbedingt so absolut die Expertise haben.
Ja.
Wer ist schon Experte für Nachhaltigkeit? Also, obwohl das so, sag ich mal, eins meiner Hauptaufgabengebiete ist, würde ich trotzdem nicht sagen, dass ich jetzt der Experte dafür bin. Und ich glaube, das ist ja eine unheimlich große Chance, gerade auch für Lehrpersonen an der Stelle mal etwas ganz Neues zu entdecken, nämlich, dass sie auch etwas lernen können, und zwar mit Schülerinnen und Schülern zusammen. Das heißt, sie entdecken zusammen ein Themenfeld. Und das ist ja etwas, was ja gerade dann auch vielleicht eben das Projektlernen ausmacht, weil sich Schülerinnen und Schüler dort auch abseits von curricularen Strukturen mit Themen beschäftigen, die sie interessieren, die eine besondere Herausforderung sind, die fächerübergreifend gestaltet sind und. Also es sind ja so ganz viele Facetten, die da zum Tragen kommen. Und auch da allein schon bei diesem fächerübergreifenden Gedanken müssen sich Kolleginnen und Kollegen trauen, davon zu lösen, zu sagen, ich bin aber ja Musiklehrerin, jetzt kann ich aber mich doch gar nicht mit dem Thema sowieso beschäftigen, weil es ist ja gar nicht das, was ich studiert habe.
Ja.
Mhm. Und sich das zu trauen, zu sagen, ja, kann ich doch. Und wenn ich dann doch nochmal eine richtige Expertise brauche, dann frage ich mal den Kollegen, der die vielleicht hat.
So. Und vielleicht auch jemanden außerhalb des Systems Schule, weil Musik ja auch nicht gleich Musik ist. Das ist auch in unserer Disziplin immer so ein Thema, ne? Also Musik bedeutet, es gibt ganz viele verschiedene Musiken und ganz viele verschiedene Arten, wie das funktioniert.
Genau. Und Lehrpersonen kann das ja auch so gehen. Und ich glaube, dass aber auch für Schüler und Schüler auch Projekte auch immer die große Chance haben, Schule zu öffnen. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Charakteristikum für Projekte, dass man zumindest die Angebote macht, dort den schulischen Raum zu öffnen, in Kooperation, Austausch mit anderen. Das kann ja ganz vielfältig sein, ob das halt Personen aus dem näheren Umfeld sind, im Ort oder Experten an der Universität oder. Also das sind ja ganz viele Möglichkeiten letztendlich. Ja, das ist so das eine, was, glaube ich, Lehrerinnen und Lehrer sich auch ein Stück weit trauen müssen,
sich davon zu lösen. Ja, es erfordert Mut.
So auch vielleicht einfach mal damit leben zu können, dass sie eben nicht alles kontrollieren, alles steuern können und natürlich auch ein bisschen diese hierarchische Ebene Lehrer, Schülerin, was das Wissen angeht, also Experte, Novize, aber eben auch, sag ich mal, allein schon die Frage von Autorisierung an der Stelle nochmal neu denken. Worüber kann ich mich jetzt eigentlich in so einem Projekt gegenüber Schülerinnen und Schülern autorisieren, wenn es jetzt nicht eben, und das glaube ich wäre die schlechteste Variante, einfach nur so ist, ich bin der Lehrer und ich weiß was.
Ja. Und ich kann mich an mein früheres Ich erinnern, vor 15 Jahren, das habe ich den Studierenden neulich auch erzählt, da habe ich im Rahmen der zweiten Staatsexamensarbeit in Berlin zum ersten Mal Songwriting angeleitet und da haben die auch in Gruppen Songs geschrieben, damals noch rein analog, ohne iPads und ich kam so ins Schwitzen und ich dachte, oh Gott, was kommt da in 6 Wochen raus, das ist meine zweite Staatsexamensarbeit. Und ich fühlte mich oft, vor allem in der ersten Phase, ganz gestresst, bevor da sowas geplatzt ist und ich gemerkt habe, jetzt haben sie angebissen, jetzt haben sie Lust, jetzt wollen sie üben, jetzt stellen sie mir Fragen, was sie wissen wollen. Ich war so nervös und habe auch gemerkt, ich möchte alles kontrollieren, weil ich habe das Gefühl, ich habe diese große Verantwortung, dass am Ende alle ein Ergebnis erzielen, das sie selber befriedigt. Das finde ich immer wichtig. Weil das bei uns jetzt im aktuellen Projekt die Jugendlichen auch gefragt haben, sollen die Songs eigentlich eine bestimmte Länge haben, die wir produzieren? Und dann haben wir die Gegenfrage gestellt, ja, sollten sie? Wie seht ihr das denn? Da habe ich auch gemerkt, früher fiel mir das noch viel schwerer und ich habe wirklich geschwitzt und fühlte mich richtig innerlich gestresst und heute kann ich viel lockerer damit umgehen, weil ich es einfach schon öfter gemacht habe.
Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass halt gerade auch das Projektlernen für Lehrpersonen auch stark davon abhängig ist, so Erfahrungen zu sammeln. Da war ja die Frage in eurem Projekt nach dem Leitfaden.
Ja.
So. Ich hätte jetzt auch keinen Leitfaden zum Projektlernen. Es gibt ganz viele Aspekte, die berücksichtigt werden können. Man kann sich sicherlich auch an so einem Phasenmodell orientieren, wie ein Projekt aufgelegt wird.
Da sollten wir nochmal auf die anderen Phasen auch noch eingehen.
Und trotzdem ist das, glaube ich, etwas, was vor allen Dingen auch immer wieder in dem Prozess ja auch Entscheidungen verlangt. Und die sind nicht schematisch. Und das ist das, was ich halt für mich bewusst machen muss als Lehrperson, an welcher Stelle treffe ich jetzt auch bewusst eine Entscheidung, um Schülerinnen und Schüler mit dem und dem Angebot zu unterstützen oder nochmal was zu hinterfragen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele unterschiedliche. Und ich glaube, über die Zeit oder mit der Häufigkeit von solchen Projekten kann man dort auch Erfahrungen sammeln, womit man natürlich das viel besser auch durchaus mal antizipieren kann, in welche Richtung etwas läuft. Und trotzdem, glaube ich, kann man sich auch vielleicht darüber freuen, dass immer wieder ganz neue Dinge dabei rauskommen. Also neue kreative Momente bei rauskommen und man sich dann darüber freut und immer wieder überrascht ist. Und das ist ja etwas, was so eben auch Rückmeldung eigentlich auch von der Person aus solchen Projekten ist, dass sie überrascht sind, was Schülerinnen und Schüler alles so leisten können, welche tollen Ideen sie haben, welche kreativen Momente oder welche auch Persönlichkeitsentwicklungen sie innerhalb von so einem Prozess nehmen können.
Ja.
Und das ist ja etwas, was wir, sag ich mal jetzt im normalen Chemieunterricht bei mir, vielleicht nicht so oft beobachten.
Ja, ich würde gerne nochmal auf die Phasen eingehen. Also die Explorationsphase hast du schon ein bisschen erklärt. Vielleicht kannst du gleich auch nochmal ein konkretes Beispiel geben aus deinem Bereich. Das fände ich auch interessant. Und dann gibt es die Vertiefungsphase, die Ideation oder Lösungsfindung, die Komposition und die Präsentation ist so ein Modell, mit dem du arbeitest. Kannst du das nochmal veranschaulichen?
Ja, vielleicht auch nochmal so eben mit dem eigentlich zweiten Ring, der um diese liegen würde. Das wäre jetzt so im Prinzip so ein Phasenmodell, eine Abfolge des Projektes selber, was die Schülerinnen und Schüler quasi durchlaufen, wobei man immer sagen muss, das sind immer iterative Phasen. Das heißt, man geht auch wieder zurück, wenn man merkt, das passt nicht oder kommen neue Impulse, wie auch immer. Aber ich kann das ja vielleicht einfach mal in einem Projekt bei mir nochmal verdeutlichen. Das macht es vielleicht am einfachsten. Ich habe halt an Schulen Projekte initiiert, in denen kleine Schülergruppen Projekte zur nachhaltigen Zukunftsgestaltung machen. Das ist ein großtragender Begriff.
Ja.
So, andere nennen es Weltretter AG oder was auch immer.
auch die da involviert waren, nennen es Weltretter AG?
Nicht unbedingt, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, wie groß diese Überschrift ist. Weil das, was halt dann ganz konkret da umgesetzt worden ist an einigen Schulen von vielen Schülerinnen und Schülern, zeigt schon, dass das eigentlich so der Kern der Idee ist. Da ist es halt so, dass sie sich letztendlich am Anfang in der Explorationsphase mit den UN-Nachhaltigkeitszielen beschäftigen und auseinandersetzen und überlegen sollen, was ihnen dort wichtig erscheint für sie selbst. Ja. Also was ist ein wichtiges Thema, was ist eine wichtige Kachel, und dann natürlich auch nochmal vielleicht ein bisschen runtergebrochen. Aber manchmal ist es auch ganz groß. Also natürlich ist für viele Schülerinnen und Schüler das Thema Frieden ein ganz wichtiges Thema. So, das habe ich auch in Interviews immer wieder dann halt im Nachgang von Schülerinnen und Schülern so rückgemeldet bekommen. Allerdings haben die dann auch manchmal gesagt, gerade auch jüngere Schülerinnen und Schüler, Frieden ist ein großes Thema und deswegen ist das was für Erwachsene.
Und sie Verantwortung erstmal abgeben an andere.
Ja, ich glaube aber, es ist eher Ohnmacht.
Ja.
Weil es ist ihnen schon sehr wichtig, aber sie haben gar keine Idee dafür, wie sie das jetzt anpacken können. So, und dann kommen sie natürlich auf andere Ziele, wo sie halt vielleicht auch sich viel eher vorstellen können, etwas Konkretes zu machen, konkret ins Handeln zu kommen. Weil die Idee bei dem Projekt ist so, dass sie eben ins Handeln kommen sollen, aber nicht in dem Sinne, dass sie jetzt selber ja, protestieren. Das ist vielleicht schon noch auch etwas, was halt auch noch passen würde, aber vor allem geht es darum, dass sie die Ideen, die sie selber haben, die Aspekte, die ihnen wichtig sind, auch versuchen, andere zu begeistern, sich dafür einzusetzen. So, das ist eigentlich die Kernidee des Projektes und das kriegen sie auch so gesagt, dass sie das so
dass das die Ziele sind.
Ja, genau. Mhm. Dass das ein Ziel sein könnte in dem Projekt und da sind sie eigentlich immer sehr offen für, dass sie das halt nachvollziehen können, dass das halt vielleicht ja auch eine gute Idee ist, andere mit ins Boot zu holen. Und genau, und dann setzen sie sich halt damit auseinander und ein erster Moment, zum Beispiel in der Vertiefungsphase, beziehungsweise dann Richtung Ideation ist an der Stelle, anfangs machen die das halt jeder für sich auf der Individualebene und dann sollen sie aber als Gruppe zusammen eine Aktion, eine Kampagne, was auch immer, planen und da müssen sie sich ja einigen. Mhm. Es gibt 17 Nachhaltigkeitsziele und jeder hat andere Schwerpunkte, andere Interessen. Und da ist es halt zum Beispiel so, dass sie dort ja einen Weg finden sollten, sich auf 1, 2, 3 Ziele vielleicht zu einigen, woraus sie das halt generieren können. Und da wäre zum Beispiel auch so ein pädagogisches Handlungsfeld in der Begleitung. Wie machen sie das? Wie kriegen die Schülerinnen und Schüler es jetzt hin, sich auf ein paar Ziele, sodass das realistisch ist, was auch innerhalb von einem Schuljahr umzusetzen? Anfangs habe ich gedacht, es würde öfter klappen, aber ich habe auch selber gelernt, dass die Zeiträume ein bisschen größer gedacht werden müssen bei solchen Projekten. Das kann man nicht in 3 Wochen machen und auch ein halbes Jahr kann wenig sein.
Und wie groß sind die Gruppen, wollte ich noch fragen?
Ja, so 4 bis 7, 8 Leute meistens.
Wow, aber auch sehr große Gruppen. Da ist die Einigung dann schwieriger.
Genau, da wird die Einigung schon schwieriger. Aber wir hatten auch schon mal den Fall, dann ist das nochmal zerfallen in 2 Untergruppen, wie auch immer. Aber an der Stelle wird vielleicht auch nochmal deutlich, wenn man den Schülerinnen und Schülern dann halt das überlässt, einen Weg zu finden, sich zu einigen, dann ist das zum Beispiel auch etwas, was halt eine gute Möglichkeit ist, auch nochmal zum Beispiel ein pädagogisches Handlungskonzept anzulegen. Viele kommen von selbst auf die Idee, ja, wir machen sowas wie Mehrheitsprinzip. In welcher Form auch immer, wir stimmen ab, Kachel 2, 7, 9, 15, welche Kachel die meisten Stimmen kriegt, machen wir auf alle Fälle, vielleicht noch die Kachel, die zweitmeisten Stimmen kriegt. Und dann merken sie aber, nicht alle Gruppen, aber doch sehr viele, naja, so Mehrheitsprinzip bedeutet aber, dass auch eigentlich die Minderheit, ich will nicht sagen diskriminiert wird, aber eben nicht berücksichtigt wird. Mhm. Und das ist gerade dann bei so einem Thema gar nicht so einfach. Und die äußern das dann auch und sagen dann, ich bin unglücklich damit. Mein Aspekt, der mir wichtig ist, der findet jetzt bei uns gar keine Berücksichtigung. Ja. Und dann machen die Gruppen durchaus die Frage auf, vielleicht, wie können wir das doch anders lösen? Natürlich ist das jetzt einfach bei Nachhaltigkeitszielen, die hängen alle irgendwie miteinander zusammen und natürlich kann man auch Aspekte von der einen Kachel mit in die andere nehmen, daraus natürlich dann trotzdem eine Aktion machen. Aber da wäre ja zum Beispiel so ein pädagogisches Handlungsmoment, den Schülerinnen und Schülern vielleicht auch mal anzubieten, naja, es gäbe ja auch noch andere Abstimmungsmöglichkeiten, andere Entscheidungswege, die ihr einschlagen könnt. Wie wäre es mit Zufallsprinzip? Oder
damit müssen alle leben dann.
Genau.
Ja.
Oder. Und lässt sie das dann mal ausprobieren und die Erfahrung sammeln, wie sich das für sie anfühlt. Ob sie damit glücklicher werden. Vielleicht sind sie es ja auch nicht an der Stelle. Aber ich glaube, das ist halt das, was vielleicht auch nochmal sehr deutlich macht, dass man in so einem Projekt im Prozess auch ganz viele pädagogische Momente haben könnte, wo man halt auch in dem Verlauf sehr, also den eigentlichen Mehrwert vielleicht von solchen Projekten auch nochmal ausmachen. Dazu gehört aber auch, und das ist eine Phase, die eigentlich noch hinten dran kommt, nach der Präsentation, in welcher Form die auch mal stattfindet, ist immer so ganz wichtig, eine Reflexionsphase zu haben. Und die ist auch eine Phase, ich hatte ja gesagt, das ist eigentlich iterativ. Natürlich kann man auch oder machen durchaus Reflexionsphasen auch zwischendurch Sinn.
Haben wir jetzt auch gemacht. Also die mussten sich gegenseitig erzählen, wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind.
Genau.
Und dann fangen Sie schon mal an, darüber zu reflektieren. Ja.
Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so also ganz wichtig ist. Und insgesamt muss man aber auch sagen, so Projektlernen ist nichts, was man so ad hoc von 0 auf 100 umsetzen kann. Ich glaube, das ist auch etwas, was eben Erfahrung braucht, wo man vielleicht klein anfängt, wo man reinwachsen muss, weil es letztendlich auch für die Praxis natürlich ganz viele Herausforderungen bietet und gleichzeitig vor allen Dingen aber auch, und dann auch, wenn wir jetzt nochmal so auf die Sicht der Lehrerinnen und Lehrer schauen, die Frage von Partizipation, glaube ich, eine sehr wesentliche an der Stelle ist und das müssen beide Seiten auch erstmal lernen.
Ja, weil das auch wieder ganz viele Fähigkeiten erfordert, wenn mehrere mitbestimmen sollen oder dürfen. Ich hänge noch ein bisschen an deinem Punkt. Es gibt ja verschiedene Arten, etwas zu entscheiden, sich für ein konkretes Projekt zu entscheiden oder einen konkreten Weg. Du hattest Zufallsprinzip. Hattest du da noch andere gerade im Kopf?
Ja,
also Mehrheitsprinzip
wäre auch etwas. Ich meine, man könnte natürlich auch sagen, dass man nur etwas umsetzt, wo man Einigkeit hat, also wo es
100% ja, Einigkeit.
Genau, Konsensprinzip wäre das ja.
Ja.
Also ich glaube, aber auch da, vielleicht haben die Schülerinnen und Schüler ja auch nochmal eigene Ideen, wie sie das umsetzen.
Also ich beim Zuhören dachte jetzt im Endeffekt, wenn einer schon eine Projektidee hat, wir können das und das bei uns vor Ort tun und das überzeugt die anderen, dann ist das auch egal, welche Nummer man jetzt auswählt von den 17 Kacheln. Ne, dann entsteht eigentlich eher aus einer überzeugenden Handlungsidee eher andersrum. Und damit lösen wir die und die Ziele ein.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, dass man sich da eben nicht festlegen sollte. Und trotzdem kann man aber ja, glaube ich, so als Schule oder als Lehrperson sich eben auch in so einem Projekt für unterschiedlichen Phasen auch mal überlegen, was könnte da halt ein Handlungsimpuls sein. Und bereitet das dann auch letztendlich vor, wenn es dann nämlich dann in diese Situation kommt, und man dann halt zum Beispiel sieht, sie sind eigentlich unzufrieden damit, was sie gerade machen, dann eben im Prinzip so ein Repertoire hat an weiteren Möglichkeiten und ihnen das anbietet, was sie ausprobieren können.
Und da kommt ja unsere pädagogisch-didaktische Perspektive total ins Spiel. Also ich denke oft, die Hauptfähigkeit ist ja dann eigentlich zu beobachten, was passiert hier und was kann ich tun, damit die Individuen oder die Gruppen weiterkommen.
Genau, und das Und da jetzt kommt dann aber auch nochmal so diese Ebene von Partizipation ins Spiel. Ich rede immer gerne von partizipativer Kommunikation, nämlich die Art und Weise, wie ich dann mit den Schülerinnen und Schülern rede.
Ja.
So, ne? Bin ich da schon sehr so mit subtilen Vorgaben unterwegs, weil ich weiß, naja, in 3 Wochen sind auch schon die Osterferien und
dann muss es fertig sein.
Genau, und irgendwie muss es ja jetzt mal vorangehen, ne? Und dann kommen halt, ich habe halt eine ganze Reihe von solchen Begleitgesprächen, nenne ich sie mal, also Projektgespräche der Schülerinnen und Schüler und aber auch dann halt in Anführungsstrichen das Einmischen der Lehrpersonen audiografiert.
Ja, und du kannst direkt gegenüberstellen, genau, wie sehen die Jugendlichen das und die Erwachsenen.
Ja, und vor allen Dingen merkt man aber gerade auch bei den Lehrpersonen dann, auch wenn sie eigentlich zum Beispiel im Interview danach sagen, ja, ich habe versucht, partizipativ zu sein, dass sie in der Situation selbst, ich glaube, sie fallen in so ein altes Raster.
Muster auch, ja.
Muster, Raster aus dem regulären Unterricht, wo sie halt versuchen, dann eben etwas voranzuschieben, indem sie halt so Sachen machen wie, und das ist ja sonst vielleicht auch okay und banal, aber im Kontext von Projekt vielleicht nicht immer sofort hilfreich, wenn man sagt, so, ich fasse für euch nochmal zusammen. Und dann die Zusammenfassung schon wieder so gestaltet ist, dass halt ein bestimmter Aspekt besonders hervorgehoben ist.
Das ist ein Trick, den wir alle kennen, oder? Die wir unterrichten.
Aber das ist ja genau das, was man, glaube ich, jetzt in solchen Projekten eben vermeiden sollte. Und wo Lehrpersonen dann auch sich selber reflektieren, das ist unheimlich hoher Anspruch, auch gerade in der Situation dann. Aber das ist etwas, wo ich sagen würde, das wäre super, wenn man das dann da nochmal wieder für sich selber reflektieren kann. Insofern wäre es natürlich auch gut, wenn man nicht alleine ist, vielleicht auch zu zweit ist. Und dann halt auch sich selber dann gegenseitig nochmal wieder hinterher darüber nachdenkt, haben wir eigentlich gerade gesagt, was haben wir getan, ist das zielführend eben für die Schülerinnen und Schüler eben auch selbstverantwortlich, selbstständig dieses Projekt zu planen, durchzuführen, umzusetzen.
Oder an welchen Stellen waren wir vielleicht suggestiv? Ne? Genau. Im Endeffekt ist das ja Suggestivfragen oder.
Und das ist ja das, was halt, ich glaube, das passiert noch niemals absichtlich, sondern das passiert, weil das, glaube ich, so das alltägliche Unterrichtsgeschehen davon nicht selten geprägt ist. Das ist ja auch im normalen Unterrichtsgespräch zwei. Vielleicht noch nicht perfekte Antworten sind immer ganz gut. Da merkt man nochmal, es haben noch nicht alle verstanden. Und wenn dann die dritte kommt, die aber dann ganz toll ist, dann ist man zufrieden. Aber ob jetzt alle 20 anderen auch jetzt so geantwortet hätten, wissen wir immer noch nicht. Und schon geht's weiter. Und das wäre halt etwas, was aber, glaube ich, gerade für eben diesen Projektprozess schade wäre.
Ja, das würde für so Schlussrunden, worüber ich jetzt wieder nachdachte, bedeuten, das, was die Jugendlichen sagen, steht am Ende und man nimmt das einfach auch erstmal mit und verzichtet vielleicht auf eine Zusammenfassung, weil es gar nicht geht. Also man nimmt dann die Multiperspektivität in Kauf und lässt es so stehen. Und das müssen wir ja auch im Zusammenleben lernen, ne? Dass jeder Mensch einen Weg finden muss, aber gemeinsam mit anderen.
Genau, und das ist auch etwas, was hier auch nochmal eben auch bei mir in dem Projekt und in den Projekten halt ein zentraler Moment ist, dass sie das halt eben gemeinsam tun sollen. Ne? Und, und gemeinsam im besten Fall auch mit den Lehrpersonen. Und darum geht es ja dann an der Stelle auch. Auch die Auseinandersetzung der Kinder, Jugendlichen mit den Erwachsenen zum Beispiel an der Stelle, weil es ja auch darum geht, dass sie, wenn sie eine Aktion machen, ja auch dann nach außen gehen, vielleicht auch an die Erwachsenen. Und auch da vorher schon unter Umständen auch in den Diskurs gehen müssen, zum Beispiel mit der Schulleitung, weil sie wollen in 6 Wochen eine Aktion auf dem Rathausplatz machen oder vor dem Supermarkt oder was auch immer. Und das natürlich nicht unbedingt nur am Samstag machen wollen, sondern auch vielleicht gerne mal in der Woche am Morgen.
Zur Schulzeit,
genau. Ja. So, wo sie dann auch wieder in den Aushandlungsboot gehen müssen und sich aber auch trauen müssen, das zu machen. Und ich glaube, dass wir eben solche Projekte dafür ganz großes Potenzial haben, dass sie genau das an der Stelle lernen können, Erfahrung sammeln können und dort dann eben auch ganz viele Momente erleben können, die dann auch, sag ich mal, für ihre gesellschaftliche Teilhabe ganz wichtig sind.
Ja, dazu gehört herauszugehen, sich zu zeigen, etwas zu tun auch. Und das kann ich vielleicht nur durchs Doing. Learning by Doing, John Dewey wieder, oder?
Ja, wobei eigentlich ist er ja nicht Learning by Doing. So, das ist ein bisschen verkürzt, diese Sichtweise.
Ja, dann führ es gerne nochmal aus.
Ja, das ist aber, glaube ich, eher, weil Pragmatismus als philosophische Perspektive nicht genau das meint, einfach nur in die Praxis oder in das Tun zu gehen. Ich glaube, auf Dewey bezogen ist vielleicht an der Stelle das wesentliche Moment unter anderem, dass er auch immer gefordert hat, dass wir solche Erfahrungsräume brauchen, Experience. Und das
ja,
ist halt
und
etwas,
das ist
was
nicht
halt
nur
fehlt.
Doing, sondern auch Reflecting.
Genau.
Also die Reflexion des eigenen Handelns ist das Entscheidende, woraus man etwas lernt.
Genau. Und dazu habe ich nur Gelegenheit, wenn ich letztendlich in den Diskurs mit anderen gehe. Und Diskurs kann man jetzt ganz breit auch verstehen. So, eigentlich hat der Mensch ja auch einen Diskurs mit der Natur. So, die Natur antwortet uns sogar mit Klimawandel.
Ja, ja, richtig.
So könnte man es ja auch verstehen.
Ja.
Und wenn man das halt so als Aushandlungsraum sieht, als Interaktionsraum sieht, klar, das ist so Pragmatismus-Perspektive, beziehungsweise, glaube ich, könnten wir da auch Habermas ranziehen an der Stelle. Das ist halt so das, was halt eigentlich da, sag ich mal, so ein bisschen die leitende Idee im Hintergrund ist, aber die man auch ganz konkret auch in ganz einfachen kleinen Projekten tatsächlich schon praktizieren kann und umsetzen kann. So ein Beispiel aus der Grundschule ist zum Beispiel eine Schülergruppe, und natürlich auf den ersten Blick scheint das banal zu sein, hat halt gemerkt, dass im Wald, hinter der Schule, in dem Stadtteil immer sehr viel Müll liegt.
Ja.
In meinem Projekt ging es ja jetzt nicht darum, dass sie dann auf die Idee kommen, wir gehen jetzt Müll sammeln, sondern eigentlich war die Idee, wie kann grundsätzlich dort Müll vielleicht vermieden werden oder aber wie können andere dazu ermuntert werden, den Müll einzusammeln. Kurzum, das Projekt endete damit, dass in der Schule jetzt, ich glaube, 15 so Müllzangen zum Sammeln hängen, die die Schülerinnen und Schüler dem Bürgermeister abgerungen haben in einem Austausch mit ihm, weil sie gesagt haben, wir haben ein Projekt, wir brauchen
Geld. Also städtische Mittel.
Genau, städtische Mittel.
Ja.
Und es gibt eine Telefonnummer an der Schule, wo jetzt Menschen, die in dem Wald spazieren gehen, anrufen können, um sich eine Zange auszuleihen.
Wann war das eigentlich, das Projekt?
Das Projekt war in der Corona-Zeit, es kam noch erschwert hinzu. Ich war mit dabei, als sie eine Videokonferenz, also Dritt- und Viertklässler, eine Videokonferenz mit dem Bürgermeister abgehalten
haben. Wow, wie cool!
Und dem nahegelegt haben, dass sie solche Zangen brauchen.
Toll. Und wie ist es heute? Weißt du, ob das heute genutzt wird?
Ja, gibt immer noch. Allerdings ist nicht mehr so viel Müll in dem Wald. Das haben die Schüler
ja, aber Ziel erreicht.
Ja. Aber an der Schule haben die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel gemerkt, dass sie halt sehr wohl sich auch dort einbringen können. Wir haben später eine andere Gruppe auch nochmal das Ziel gehabt, zum Beispiel, dass sie es so wichtig fanden für die Stadt, dass die Stadt, wie heißt das noch? Ich glaube, es gibt so eine Fair Trade City Initiative, irgendwie sowas. Da haben sie einen Antrag in den Rat der Stadt eingebracht als Grundschüler.
Wow. Ja, richtig. Und politisch handelte.
Genau.
Ja.
So, und das haben wir halt eben gemerkt, dass sie sehr wohl eine Stimme haben können.
Ja.
Und auch nicht nur gehört werden, sondern wirklich auch tatsächlich, dass das Konsequenzen haben kann.
Ja.
Und das wäre etwas, was halt in diesen Projekten eben auch ganz wesentliches Element sein muss, dass dort die Entscheidungen, die anstehen, Entscheidungen sind, die die Schülerinnen und Schüler selber betreffen und wo sie auch aber auch Konsequenzen aus den Entscheidungen erleben können. Und die müssen natürlich auch nicht nur positiv sein. Sie müssen auch vielleicht mal damit leben können und das erfahren, dass nicht alle Ideen umgesetzt werden können. Aber das können sie sicherlich gut verstehen und vielleicht auch lernen nachzuvollziehen, wenn ihnen klar ist, warum das nicht geht.
Ja.
Und das Warum kann nicht sein, ich bin der Schulleiter und habe entschieden, das geht nicht.
Ja.
So, ne? Das ist, und ich glaube, das ist etwas, was immer noch ganz wichtig ist. Und das ist auch etwas, wo sonst Unterricht ja immer wenig Gelegenheit bietet.
Also ich war vor ein paar Wochen in so einer interessanten Videokonferenz, in der MusikpädagogInnen aus ganz Deutschland zusammenkamen und eine Musiklehrerin hat auch ein Projekt vorgestellt und die hat in erster Linie auch die Jugendlichen reden lassen, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Also die hat das auch vorgemacht, wie die partizipative Haltung geht und die Kommunikation funktionieren sollte. Und dann gab es wie immer kritische Rückfragen von LehrerInnen, die sagen, ja, aber das war jetzt in der Oberstufe und wir müssen da doch fachliche Kompetenzen entwickeln an unseren Inhalten und das müssen wir bewerten. Und wie haben Sie da die Klausur gestellt? Wie bewerten Sie das? Und das würde ich auch nochmal gerne wissen, wie du das siehst und wie viel Projektlernen ist im klassischen Unterricht, auch in einem Gymnasium zum Beispiel, möglich? Dein Beispiel war jetzt Grundschule. Grundschulen sind viel offener, viel freier. Da dürfen die Kinder viel mehr als später, ist mein Eindruck, wenn ich so Schulformen vergleiche und was ich so höre und mitbekomme.
Die Frage von Leistung, Leistungsbewertung, Qualifikationsnachweis aus dem schulischen Kontext ist natürlich eh so eine ganz große Frage. Und ich glaube, dass so Initiativen wie Prüfungskultur zu verändern auch sehr berechtigt sind und wir auch wirklich schauen müssen, ob das so wie es gerade im schulischen System nach wie vor hauptsächlich stattfindet, überhaupt noch angemessen ist und zielführend auch letztendlich ist. Ich glaube, da gibt es gerade schon eine ganze Menge Bewegung und bin mal gespannt, wie alternative Prüfungskulturen sich entwickeln werden. Bezogen auf das Projektlernen ist das ja auch etwas, was eben das nochmal sehr deutlich macht. Eigentlich kann es auch in so einem Projekt nicht darum gehen, nur hinterher das Produkt zu bewerten. Sondern eigentlich brauchen wir Leistungsqualifikationsnachweise, wie auch immer man die nennen oder auch gestalten möchte, die im Prozess stattfinden. Und im Prozess vielleicht auch sogar schon auch als positives Feedback ausgehändigt, rückgemeldet werden. Und das kann auch so ganz banal sein. Das
also einfach Rückmeldung.
Ja, einfach Rückmeldung bis hin zu, aber eben auch vielleicht auch schon so eine Rückmeldung. Oh, ihr habt wirklich sehr gut recherchiert. Ihr macht jetzt zum dritten Mal ein Projekt und man kann sehen, dass ihr über alle drei Projekte hinweg immer besser geworden seid in der Frage, gute Quellen zu finden, das zu reflektieren, was halt zielführende Quellen für euer Projekt ausmacht und. Ich glaube, das ist etwas, oder wissenschaftliche Quellen oder was auch immer. Das wäre ja so ein Beispiel zum Beispiel, wo man halt schon ansetzen kann und einerseits eben ein Feedback gibt. Und ich glaube, da haben wir ja mittlerweile auch ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, gutes Feedback zu geben. Da gibt es ja ganz viele Ansätze. Aber vielleicht auch die Frage stellen müssen, wie können wir das schon als Qualifikationsnachweis nutzen? Das ist ja etwas, was zum Beispiel, sag ich mal, in der Sekundarstufe 1 auch etwas wäre, was sehr gut für die Oberstufe wäre. Und in der Oberstufe auch etwas sehr Gutes wäre für eine mögliche Berufsqualifikation. Mhm. Das kann man ja immer so weiterführen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir noch viel mehr drüber nachdenken, wie wir das halt umsetzen können, wo auch wahrscheinlich ja gar nicht irgendwelche Ziffernoten zielführend sind, sondern auch dort ganz andere Rückmeldeformate brauchen und auch Qualifikationsnachweise brauchen. Mhm. Ich sag mal, abseits von Schule gibt es das ja auch schon.
Ja. Also ich fand übrigens, dass die Lehrerin, die dann diese kritische Frage beantwortet hat, das auch sehr kreativ und gut gelöst hat. Also die hat dann gesagt, okay, stell dir vor, du machst ein ähnliches Projekt wie unseres nochmal mit neuen Leuten und du hast 5.000 Euro zur Verfügung. Wie würdest du die ausgeben? Und dass die Jugendlichen nochmal reflektieren, was für Leistungen waren alles in unserem Projekt gebündelt und genau, wen kann ich dann da einbinden, auch im echten Leben? Ne, um zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen. Weil Ergebnisse wollen wir alle. Ich glaube, alle Menschen wollen auf etwas hinarbeiten, das sie zufriedenstellt. Darum sage ich auch immer, wenn die Studierenden sagen, wir arbeiten hier prozessorientiert, nicht produktorientiert, da bin ich dann auch immer so ein bisschen provokant und sage, naja, ist das Produkt nicht auch wichtig? Es ist ja nicht provokant, aber ich frage das dann immer, weil ich glaube, dass beides wichtig ist.
Ja, das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, beides ist wichtig. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz der wesentliche Punkt zum Projektlernen, auch in seiner Historie. Ich meine, das war auch immer so ein bisschen und ist offenbar vielleicht auch immer noch so ein kleiner Streitpunkt. Geht es um das Projekt oder ist es eine Methode? Aber ich glaube, es ist beides. Es ist nicht nur ein Wie, sondern es ist auch ein Was.
Ja.
Und insofern damit aber auch ja originär didaktisch, fachdidaktisch, wo wir auch gerade aus Lehrperspektive hier eine ganz große, nach wie vor große Herausforderung sehen können. Und wir, würde ich sagen, jetzt gerade in so einem Zeitpunkt von Wandel, von Transformationsprozessen, die viel stärker verlaufen, viel schneller verlaufen, wo wir Wege finden müssen, dass wir Schülerinnen und Schüler auch eben darauf vorbereiten können, daran teilzuhaben, also sie einerseits zu verstehen, aber auch wirklich teilzuhaben, zum Beispiel dann das Projektlernen nutzen können, da einen Weg zu finden, sie darauf vorzubereiten. Da reicht, ist Wissen eine wichtige Grundlage? Gar keine Frage. Aber es reicht nicht.
Nee, sie müssen auch flexibel mit neuen Umständen umgehen können, zum Beispiel. Ne, und den Mut haben mitzugestalten, denke ich. Ne? Das sind so zwei Dinge, die du eigentlich auch heute wieder benannt hast, aus meiner Sicht.
Und du hattest ja noch gefragt, so hinsichtlich der Schulformen.
Ah, richtig, ja.
Wie das denn aussieht. Weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass sich Gymnasien damit schwerer tun, vielleicht ein bisschen.
Also meine Wahrnehmung, die ist natürlich...
Die würde ich jetzt auch durchaus teilen.
Ja, okay.
Gleichzeitig, aber das ist natürlich so, sag ich mal, auch in meinem Tätigkeitsbereich so, dass ich mit ganz vielen Schulen zusammenarbeite, auch mit Gymnasien, die eben sich auf den Weg gemacht haben, da jetzt dran zu gehen und zu überlegen. Und ich glaube, das ist zunehmend. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen sehen die Notwendigkeit, dass wir etwas verändern, auch im schulischen Lernangebot etwas verändern, auch in der Leistungsbewertung etwas verändern und sehen dort auch, dass die Möglichkeit des Projektlernens vielleicht ein guter Zugang sein kann, mit so Ideen zum transformativen Lernen, zum kritischen Denken, das nochmal dafür auch mehr Raum zu schaffen.
Ja.
So. Und das ist ja gar nicht losgelöst von Wissen. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Im Rahmen von so einem Projekt eignen sich Schülerinnen und Schüler auch viel Fachwissen an.
Es passiert einfach, weil sie etwas lösen wollen.
Genau.
Oder,
ja, das Problem ist ja nur, dass es halt nicht synchron mit dem Curriculum ist.
Ja, es ist ein bisschen wilder.
Es ist wilder, es sind andere Aspekte, sind nicht zur falschen Zeit. Sie beschäftigen sich plötzlich mit Inhalten, die vielleicht auch schon mal dran waren. Dann wäre es jetzt ein Anwendungsgebiet, was ja auch toll wäre, wo sie es tatsächlich mal endlich anwenden können.
Ja.
Oder aber sie machen schon etwas, was viel später kommt oder nur also nicht obligatorisch wäre, nur fakultativ wäre oder. Aber es ist ja jetzt nicht so, als wenn man dort nicht in diesen Projekten auch sich ganz viel Fachwissen anwenden würde.
Ja, das denke ich auch. Ja. Aber immer es gibt immer noch diese Vorstellung, dass diese Menschen, mit denen wir arbeiten in Schule oder in Uni, die sollen alle die gleichen Kompetenzen zur gleichen Zeit entwickeln. Also glaube ich, dass die Vorstellung noch bei vielen vorherrscht.
Ja, das könnte schon sein. Davon muss man sich lösen.
Ja.
Und deswegen, und das vielleicht auch nochmal so dieses Verhältnis von Projektlernen oder Projekten zu, sag ich mal, diesem klassischen fachlichen Regelunterricht. Zum einen, glaube ich, sind Projekte auch im klassischen fachlichen Regelunterricht möglich und sollten da ein integrativer Bestandteil sein, weil es ist kein Entweder-Oder, das ist kein Gegenmodell, sondern das ist das, eigentlich muss es so Hand in Hand gehen. Und aus Projekten heraus kann ja zum Beispiel auch durchaus ja ein Moment entstehen, wo nochmal deutlich wird, ach, wir brauchen jetzt nochmal so einen richtigen fachinhaltlichen Input.
Ja, und dann ist aber auch eine andere Motivation da, das zu verstehen.
Das wird auch nicht, auch im Projektunterricht, nicht immer mit allen funktionieren.
Ja. So.
Wir begleiten auch Schulen, die wirklich mit ganzen Jahrgangsstufen sowas machen. Hm. Regelmäßig, jede Woche, im normalen Stundenplanablauf. Natürlich erreicht man nicht immer bei allen 150 Schülerinnen und Schülern eines Jahrgangs die gleiche Motivation, die gleiche Interessenslage, die gleiche Leidenschaft. Wenn Sie das aber...
Das wäre auch unrealistisch.
Ja. Wäre sehr komisch.
Ja.
Und trotzdem lernen Sie ganz viel. Methodisch zum Beispiel oder auch in ganz anderen Bereichen. Aber wenn man das halt dann auch nochmal über mehrere Halbjahre laufen lässt, diese Angebote, dann entwickelt sich vielleicht schon irgendwann an irgendeiner Stelle auch nochmal ein Projekt bei vielleicht ganz vielen, vielleicht bei fast allen, ein Projekt, wo sie richtig mit Herzblut drinstecken und ganz viel Leidenschaft entwickeln können. Und ich glaube, das ist die Chance darauf, so eine Erfahrung machen zu können. Das wäre etwas, was Schule gut tun würde, wenn das Standard wäre.
Ja, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Aber ich will dir doch noch eine Frage stellen, weil mich deine Antwort interessiert. Du hast jetzt von Leidenschaft gesprochen, dass wir mit dem Herzen drin sind und so. Also, und wir haben ein bisschen über Philosophie gesprochen. Du hast Habermas mal kurz gedroppt. Ich habe John Dewey gedroppt. Und wir haben darüber geredet, dass es auch bei Projektlernen oft um die Nachhaltigkeitsziele geht und wie man die umsetzen kann in Schule. Und in eurem Text habe ich eben auch gelesen, es geht letztlich darum, eine lebenswerte Existenz aufzubauen, gemeinsam mit anderen. Und als ich das las in eurem Buchbeitrag, dachte ich, ja, was verstehen denn diese AutorInnen eigentlich unter einer lebenswerten Existenz? Und du hast dann gesagt im Vorgespräch, das ist natürlich eine Riesenfrage, aber ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal und bin gespannt auf die Antwort.
Ja. Ja, es ist eine schwierige Frage, weil es natürlich auch eine schwierige Begrifflichkeit ist. Also lebenswert allein schon ist, glaube ich, schwierig. Leben ist immer etwas wert.
Ja, richtig.
Das ist das eine. Das andere ist, dass natürlich grundsätzlich Grundlagen für eine Existenz zum Leben ein Mindestmaß erfüllen müssen. Das betrifft, wenn wir mal sehr, sehr basal unterwegs sind, natürlich sowas wie Ernährung, Hygiene, Bildung und, und. Ich glaube, da kann man auch sicherlich auf einen Konsens kommen, wo man sagt, das müssen alle Menschen auf der Welt als Minimum haben.
Ja.
Ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber nachdenken. Ja. Das ist ja auch etwas, was durchaus in den SDGs so formuliert ist, beziehungsweise ein Ziel ist, dass eben Menschen nicht in Armut leben, dass man nicht hungert und so weiter.
Dass man fließend Wasser zur Verfügung hat.
Hochwertige Bildung, ne? Das ist ja das, was eigentlich Ausdruck dieser Ziele ist. Ich glaube, wir sollten aber auch noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht wäre auch etwas ein guter Begriff, dass man eine liebenswerte Existenz hat. Dass man sein Leben auch mag.
Ja.
Und das ist aber etwas, was spätestens da auch dann nochmal natürlich vielleicht gesellschaftlich unterschiedlich sein kann. Auch eben eine Frage der Aushandlung ist mit den anderen, was das meint. Wo aber immer die Frage im Raum steht, und das ist, würde ich sagen, jetzt spätestens seit dem Anthropozän grundlegend immer auch mit einer globalen Perspektive. Weil wir auch regional trotzdem global zusammenhängen. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein und wir müssen unser Handeln auch eben darauf auslegen. Dazu gehört übrigens auch eben die Idee der Nachhaltigkeitsziele oder einer nachhaltigen Entwicklung, eben diese intergenerationale Perspektive mit zu berücksichtigen. Und da sehe ich zum Beispiel aktuell auch durchaus Herausforderungen, auch für unsere Gesellschaft, weil zumindest die politische Wirkmacht der jungen Generation sehr gering ist.
Ja.
Und ob das gerecht ist bei der Frage, wie wir gerade die Welt gestalten, finde ich zumindest, dass wir das viel stärker diskutieren müssen. Und dazu können auch solche Projekte beitragen, dass wir Schülerinnen und Schüler ermutigen, ins Handeln zu kommen, die anderen Generationen anzufragen, wirklich in einen Austausch zu kommen. Im Moment adressieren wir immer, ich sag mal so, man hat den Eindruck, dass unsere Gesellschaft junge Menschen damit adressiert, dass sie die Zukunft richten sollen und alles retten sollen, die eben, wie die AG vorhin schon mal, ne, Weltretter AG, so in deren Hände gelegt wird. Aber auf der politischen Ebene haben sie gar keine Macht dazu.
Ja.
Das ist der demokratische Fakt. Der demokratische Fakt. Und demokratische Fakt letztendlich. Und darüber muss man halt vielleicht auch nochmal in Aushandlung kommen. Zu schauen, wie wir das besser berücksichtigen können, dass junge Menschen nicht nur adressiert werden als Weltretter, sondern auch tatsächlich ihre Perspektiven auf die Welt und auf eine Zukunft, auf eine lebenswerte Zukunft, liebenswerte Zukunft,
ja, beides.
Noch besser, mitgestalten dürfen.
Ja, Markus, ich danke dir fürs Gespräch.
Ja, ich habe auch zu danken. Ich glaube, das sind so viele Dinge, die man so lange diskutieren und besprechen müsste. Und das passiert vielleicht noch zu wenig.
Ja, wir könnten stundenlang weiterreden, aber das können auch andere tun, nachdem sie diese Folge vielleicht gehört haben. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Das war die 94. Folge von Mehr als Töne, Musikpädagogik und Gesellschaft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Markus Kohnen für seinen Besuch im Institut für Musikpädagogik und seine mutmachenden Gedanken. Wir freuen uns über Reaktionen und Rückmeldungen in deiner Podcast-App oder auf dem Blog mehralstöne.podigy.io. Die nächste Folge wird wieder in etwa einem Monat erscheinen und darin wird Isabelle Aguirre, Geschäftsführerin von Musetica Deutschland, zu Gast sein. Sie wird uns bald in einem Seminar zum Thema Artistic Citizenship besuchen und mit den Studierenden und mir ins Gespräch kommen. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Sommeranfang und, wie immer, viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.